Wissen. Handeln. Der Podcast zur engagierten Wissenschaft.
Willkommen zum Podcast der Jungen Akademie über engagierte Wissenschaft. Gibt es eine Verpflichtung für WissenschaftlerInnen, jenseits akademischer Diskurse aktiv zu werden, beispielsweise in Wissenschaftskommunikation, wissenschaftlicher Politikberatung oder gar im Aktivismus? Und was sind die Gefahren eines solchen Engagements? Diese Fragen liegen im Zentrum der neu gegründeten Arbeitsgruppe Engagierte Wissenschaft der Jungen Akademie. Wir nehmen eine Podcast-Reihe mit dem Titel Wissen, Handeln, der Podcast zur engagierten Wissenschaft, auf. Unser heutiger Gast ist Volker Quaschning, Professor für regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, der sich unter anderem in seiner eigenen Podcast-Reihe, das ist eine gute Frage, engagiert. Mein Name ist Astrid Eichhorn, ich bin Professorin in theoretischer Physik an der University of Southern Denmark und zurzeit Sprecherin der Jungen Akademie.
Und ich bin Linus Mattauch, Robert Bosch Junior Professor an der Technischen Universität Berlin und auch Arbeitsgruppenleiter am Potsdam Institut für Klimafolgenforschung. Volker Quaschning ist unter anderem, wie auch ich, Mitglied bei der Graswurzelbewegung Scientists for Future und auch einer ihrer Initiatoren. Hallo Volker, schön, dass du heute dabei bist.
Ja, hallo, grüßt euch. Danke, dass ich dabei sein darf.
Wir beginnen mal mit der Frage, lieber Volker, du bist ja aktiv als Forscher, auch als Hochschullehrer, aber eben auch als Podcaster, YouTuber, wenn man so will, bei den Scientists for Future. Und deswegen wollten wir für den Einstieg fragen, wie würdest du dich eigentlich selbst beschreiben als Forscher oder Wissenschaftskommunikator?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also mein Herz schlägt natürlich für die Wissenschaft, also vollkommen klar. Das heißt auch alles, was ich versuche zu kommunizieren, da würde ich nie irgendwie versuchen, Fake News oder eigene Ansichten oder Profitinteressen oder sowas versuchen nach außen zu tragen. Also es geht hier wirklich darum, dann auch die Erkenntnisse der Wissenschaft dann auch zu kommunizieren. Das Problem, was wir sehen, das habe ich relativ schnell gemerkt. Ich bin ja vor 30 Jahren im Bereich Energiewende, Klimaschutz eingestiegen und ich habe sehr schnell gemerkt, dass eigentlich die richtigen Erkenntnisse gar nicht in der echten Welt bekannt sind und wenn sie bekannt sind, auch nicht wirklich richtig aufgenommen wurden. Und deswegen war mir von vornherein klar, wir müssen zwei Sachen machen. Auf der einen Seite halt eine gute Wissenschaft, also die Sachen weiter vorantreiben, aber das, was wir machen, halt auch gut nach außen tragen. Und das versuche ich halt immer im Zwiespalt. Und aus meiner Sicht widerspricht sich das auch nicht, wenn man was Ordentliches macht in der Wissenschaft, dass man auch darüber redet.
Da hast du jetzt über die Wissenschaftskommunikation gesprochen. Es gibt natürlich dann auch tatsächlich Engagement, was in den Bereich Aktivismus hineinläuft. Wo verläuft für dich die Grenze zwischen wissenschaftlichem Aktivismus und Wissenschaftskommunikation?
Ich mag dieses Wort Aktivismus nicht so gerne. Das wird gerne als Schimpfwort benutzt. Und im Endeffekt ist es ja eigentlich was Positives. Das heißt, jemand, der aktiv ist, ist ja jemand, der nicht passiv ist. Also ich glaube irgendwie, was ist denn ein Passivist? Das ist jemand, der irgendwo in einem Büro sitzt, den Schlüssel umdreht und irgendwo dann nur noch Artikel schreibt, die er dann irgendwo in den Schrank stellt. Also insofern, sowas will ich nie sein. Und deswegen glaube ich schon, dass es also auch wichtig ist, im Prinzip die Sachen, also was ist die Aufgabe der Wissenschaft? Wir haben jetzt relativ komplexe Sachverhalte. Wir sehen das ja jetzt nicht nur in der Klimakrise, auch bei Corona. Da gibt es ja auch dann tolle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die versuchen auch die Sachen dort für die Allgemeinheit zu übersetzen. Gelingt halt auch ähnlich gut oder schlecht wie bei der Klimakrise. Aber wenn wir ja eigentlich die Zusammenhänge und auch die Risiken vor allen Dingen vor Augen haben, das ist ja eigentlich, der Normalbevölkerung kann man ja gar nicht abverlangen, dass sie sich wirklich in all diese Sachen reindenkt, die ganzen Zusammenhänge bis zum Schluss durchsteigt, sondern es natürlich ist das eigentlich die Aufgabe der Wissenschaft, hier zu kommunizieren. Normalerweise würde man aber sagen, die Wissenschaft halt entwickelt das, die Presse kommuniziert das und die Politik setzt um. Und wir sehen halt, dass in den letzten zwei Punkten halt einfach Defizite da sind. Die Presse macht schon, also die deutsche Presse ist deutlich besser. Ich habe ein paar Jahre in Spanien gewohnt als im internationalen Ausland, aber auch hier haben wir oft so sogenanntes False Balancing. Also das heißt, wir haben immer bei Talkshows werden immer ein Für- und ein Widersprecher eingeladen und man hat immer so das Eindruck, immer dann halt bei Meinung ist es 50-50 und jetzt gerade zum Beispiel bei der Klimakrise, also Maybrit Illner, Frau Maischberger war das, die hat noch vor 2-3 Jahren dann in der Talkshow mal gefragt, glauben Sie an die Klimakrise? Na, das ist irgendwie so, als ob das irgendwo ja, ein Thema ist, was man dann in Glaubensfragen einordnen kann. Und dann waren halt zwei dafür und zwei dagegen. Und dann hat man natürlich diese Diskussionen und der Zuschauer da vorne, der weiß auch nicht mehr, stimmt das und stimmt das nicht. Und dann sucht er sich halt den aus, der die schönste Krawatte hat und sagt, die Meinung übernehme ich. Und das ist halt das Problem. Das heißt, die Presse wird eigentlich ihrer Aufgabe nicht gerecht. Es wird jetzt besser mittlerweile, aber das heißt, gerade in der Klimakrise ist über lange Zeit nicht in dem Maße berichtet, wie man es machen müsste. Auch jetzt sehen wir zum Beispiel, es gibt ja auch eine sehr schöne Initiative Klima vor Acht, also wo auch sehr wissenschaftlich orientiert versucht wird aufzuklären, und auch hier sperrt sich die ARD weiterhin, entsprechend solche Formate mit aufzunehmen. Also insofern sehen wir, dass die Presse dem nicht gerecht wird und die Politik, naja, also da sehen wir halt einfach auch, es gibt Erkenntnisse und es gibt sehr viele Versprechungen, aber Ziele und Maßnahmen dazu werden nicht entsprechend eingehalten, und dann kann man eigentlich als Wissenschaftler immer nur ganz klar sagen, wir haben diese Lösungsvorschläge und was ihr macht, reicht nicht aus, aus wissenschaftlicher Sicht. Alles andere ist dann die Aufgabe der Gesellschaft. Also das muss man ganz klar sagen. Also ich würde mich jetzt nicht irgendwie beim Sit-in im Bundestag beteiligen. Also das ist die Aufgabe von anderen. Aber ganz klar und auch mit sehr, sehr klarer und harter Stimme aufzuklären und zu kommunizieren, ich glaube, das ist okay. Und ja, wenn das Aktivismus bezeichnet wird, also wie gesagt, ich bin lieber Aktivist als Passivist.
Das finde ich einen sehr schönen Vergleich. Und wenn ich es noch mal ein bisschen zuspitze, dann habe ich gerade so herausgehört, dass du sagst, es gibt einen gesellschaftlichen Bedarf, wo eigentlich die Aufgabe, es ist die Aufgabe von Presse und auch Politik wäre, diesen Bedarf zu decken. Und die beiden Felder werden ihren Aufgaben aber vielleicht nicht genauso gerecht. Und Wissenschaft ist jetzt sozusagen dazu aufgerufen, da so ein bisschen in die Bresche zu springen. Ist das aus deiner Sichtweise so? Und wäre vielleicht dann eine ideale Gesellschaft tatsächlich eine, in der WissenschaftlerInnen wieder etwas passivistischer sein können?
Ja, ich weiß es gar nicht, ob das sich wieder so zurückentwickeln wird. Das war ja früher so. Das heißt, die Wissenschaft, also es war ja sehr verpönt. Also ich weiß noch irgendwie vor 20, 30 Jahren, als ich dann auch mal irgendwie mal ein Presseinterview gegeben habe, naja, der Herr Quaschning schon wieder irgendwo, der macht da jetzt wieder so sein Ding. Aber das war eigentlich, macht der Wissenschaftler, der sitzt dann in seinem Büro, macht irgendwie ein Review Journal Paper, das irgendwie drei Kollegen lesen und dann ist gut. Und je mehr Journal Papers man hat, desto bessere Wissenschaft macht man. Das ist ja im Prinzip lange Zeit so gegeben gewesen. Und nun sehen wir aber, dass die Gesellschaft sich verändert, also vollkommen klar. Also wir sehen, auch die Medienlandschaft verändert sich gerade im Rahmen der sozialen Netzwerke. Und wir sehen, dass einfach auch, das sehe ich mit Erschrecken eigentlich, ganz viele Fake News, alternative Fakten insgesamt verbreitet werden. Und wir haben hier noch kein Mittel, auch diese richtigen Medien haben kein Mittel, entsprechend da was gegenzusetzen. Und ich glaube schon, dass da jetzt gerade in diesem neuen Kontext die Aufgabe der Wissenschaft schon klar ist, also wirklich auch über richtige Sachverhalte aufzuklären und einfach diesen Fake News und diesen alternativen Fakten, die ja eigentlich das Handeln immer blockieren, dass man dem versucht entgegenzutreten. Und ich glaube, das ist einfach enorm wichtig. Und deswegen wird die Wissenschaft auch in den nächsten Jahrzehnten eine ganz andere Rolle haben oder auch haben müssen, als wir es vor 10 oder 20 Jahren gehabt haben.
Ja, also vielen Dank zu der Rolle der Wissenschaft da, und in der Zukunft kommen wir dann nochmal. Jetzt sind wir noch recht am Anfang von diesem Podcast. Du bist auch in den letzten beiden Antworten jeweils schon kurz darauf eingegangen, wollten dich am Anfang aber nochmal bitten zu schildern noch ein bisschen. Du hast ja gesagt, seit 30 Jahren bist du in diesem Bereich tätig, wie denn der Werdegang dahin war. Also wir wissen es nicht, wir vermuten nicht, dass du auch schon vor 30 Jahren mit YouTube-Kanal und Podcast und so deine Wissenschaft auch in die Öffentlichkeit getragen hast. Aber eine interessante Frage eben im Kontext unseres Themas ist, wie bist du dahin gekommen über diese 30 Jahre?
Naja, damals gab es ja noch kein YouTube, also insofern stellt sich dann die Frage auch nicht. Ja, wie bin ich da hingekommen im Großen und Ganzen? Also ich habe erstmal eine klassische wissenschaftliche Karriere gemacht, also Hochschulstudium am KIT, also Elite-Uni, wie sie sich mal getauft hat, dann Promotion, Habilitation an der TU. Dann war ich noch beim DLR einige Jahre, also Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, an der Forschungseinrichtung. Und dann bin ich an die HTW vor 2004 gekommen als Professor. Also irgendwie wirklich die ganz klassische Wissenschaftslaufbahn. Während meinem Studium, sage ich mal, es waren so ein paar prägende Ereignisse auch während dem Studium. Also man geht aus einem behüteten Elternhaus raus, kommt an eine Hochschule. Und in den 90er Jahren war es so, dass das Hochschulwesen doch sehr überlastet war. Also das heißt, man hat dort sehr stark gespart, die Hochschulen waren kaputt gespart und das Erste, was ich an meiner Hochschule erlebt habe, waren Studentenstreiks. Also wo man so einfach gemerkt hat, ups, was ist da los? Das heißt, eigentlich ist die Welt vielleicht dann doch nicht mehr so ganz, man fängt an dann Sachen zu hinterfragen und auch einfach kritischer auf die Welt zu gucken. Und das hat mich dann erst schon mal geprägt. Ich habe mich damals auch schon angefangen zu engagieren in der Fachschaft. Also das ist ja dann, in den Hochschulen gibt es ja auch eine studentische Selbstverwaltung. Das ist sehr, sehr schön. Also es sind auch so Lehren, die man, sag ich mal, aus der Nazi-Zeit ein bisschen gezogen hat, dass man sagt, also wir müssen gucken, dass das demokratisch zugeht. Das heißt, da habe ich mich sehr stark engagiert. Auch da wahrscheinlich, würde ich fast sagen, für mein Leben mehr gelernt als während dem Studium insgesamt. Weil man einfach auch lernt, wie so Prozesse ablaufen, wie also irgendetwas funktioniert, wie was nicht funktioniert, wie man auch was durchsetzt. Und dann merkt man, dass man einiges entsprechend durchsetzen kann. Also in der Fachschaft, also ein Beispiel, was ich zum Beispiel sehr spannend fand, ich habe mich damals schon sehr stark für Umwelt interessiert und dann ja, gab es dann, also damals war es halt üblich, dass man halt irgendwelche alten Klausuren, da gab es noch so Copyshops oder sowas, das ist halt ja heute schon ein bisschen old schooled und dann hat man halt irgendwelche alten Klausuraufgaben kopiert und ich habe dann immer mit dem Copyshop diskutiert, geht das auf Recyclingpapier, ja oder nein, und dann haben sie gesagt, nee, und dann verstauben, die Kopierer gehen kaputt und das können wir leider nicht machen. Und dann war das so, die Fachschaft hatte eine Klausurensammlung und die haben wir rausgegeben und die haben die Studenten dann immer praktisch als Kopiervorlage mitgenommen und kopiert. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt gucken wir mal, ob wir nicht doch den Copyshop klein kriegen und haben vorne einen großen Zettel reingemacht. Genau, also Recyclingpapier schont die Umwelt. Also wenn ihr auf weißem Papier, dann ist so und so viel Schaden. Fragt doch mal den freundlichen Copyshop eurer Wahl, ob sie nicht hier irgendwie die Umwelt schonen wollen. Naja, es hat 2 Wochen gedauert, dann hat der Copyshop aufgegeben. Nachdem 500 Studenten nachgefragt haben, hat man wohl den Bedarf erkannt und dann auch einzelne Kopierer umgerüstet auf Recyclingpapier. Und so habe ich gemerkt, dass man eigentlich, sage ich mal, mit sehr, sehr kleinen Maßnahmen, ist ja auch nur eine Maßnahme der Aufklärung. Es war ein Blatt Papier, wo drauf stand, also wir haben ein Klimaproblem oder ein Umweltproblem mit normalem Papier. Und dieses Papier der Aufklärung hat dazu geführt, dass sich was verändert hat. Und das war ein so Ereignis, wo ich gesagt habe, okay, also aufklären ist gut, aber man muss es an der richtigen Stelle tun und dann kann man auch etwas was bewegen. Und seitdem habe ich das halt irgendwie entsprechend immer weiter vorangetrieben. Aber dann, ja, das ist vielleicht noch eine andere Geschichte.
Wenn du jetzt sozusagen so ein bisschen dann über die Studentenzeit hinaus denkst und tatsächlich wirklich an den Beginn deines sozusagen wissenschaftsbasierten Engagements, wenn du dir jetzt in dieser Zeit selber einen Tipp oder eine Warnung oder irgendeine Ermunterung mitgeben könntest, was wäre denn das? Und wäre das was, was sich auch anwenden ließe auf junge WissenschaftlerInnen, die jetzt heute an einer ähnlichen Stelle sind wie du vor einigen Jahren und die sich fragen, ob und wie sie sich engagieren wollen?
Also erstmal glaube ich, ist immer sehr wichtig, authentisch zu bleiben. Also das heißt irgendwo, ich habe mich für irgendwas interessiert und habe einfach gesagt, ich mache das, wofür ich mich interessiere. Weil häufig fragen dann Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, was soll ich denn jetzt tun und irgendwie, welche Richtung soll ich jetzt einschlagen? Da habe ich mir gesagt, das weiß ich doch nicht genau. Also das heißt, immer in sich reinhören und wenn man für irgendetwas brennt, dann kann man auch irgendwie ein Engagement entwickeln. Ich glaube, das ist erstmal sehr entscheidend. Also nicht irgendwie von jemand sagen lassen, was man tun soll. Das wird dann irgendwie, klar kann man auch ein guter Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin werden am Ende, aber wenn man wirklich sich, also ich glaube, das ist nach draußen auch wichtig, dass man authentisch ist, für irgendetwas brennt und sich für irgendwas einsetzt und auch wirklich daran glaubt. Und wenn man das tut, dann glaube ich, kann man auch sehr Großes bewegen. Das gilt, glaube ich, für alle Disziplinen, nicht nur für die Klimakrise.
Zu dem Thema, was Großes bewegen, das bringt uns jetzt auch nochmal zu dem Anfangsthema zurück, zu der Frage nach dem gesellschaftlichen Bedarf. Und ich spitze jetzt mal ein bisschen zu, gibt es in bestimmten Themen, wie zum Beispiel im Bereich der Klimaforschung, eine moralische Verpflichtung, als WissenschaftlerInnen eben mit Resultaten auch an die Öffentlichkeit zu gehen und sich tatsächlich richtig zu engagieren?
Definitiv ja. Ich meine, man kann das mit einem Verkehrsunfall irgendwie vergleichen, nicht? Also ich komme in einen Verkehrsunfall, ich sehe von außen, das ist ganz schlimm, da sind Leute verletzt und verbluten und bin aber medizinisch nicht ausgebildet. Jetzt soll ich da nun eingreifen oder nicht? Also klar, ich kann jetzt 112 rufen und dann irgendwo, aber natürlich muss man natürlich versuchen, das Bestmögliche daraus zu machen. Ich meine, wir sind nicht kommunikativ ausgebildet in dem Moment, aber natürlich ist es irgendwie falsch, einfach nur 112 zu rufen und dann die Leute verbluten zu lassen, sondern wir müssen natürlich schauen, also einfach mal bei diesem drastischen Beispiel, wir haben einfach so eine dramatische Folge der Klimakrise und wir sehen einfach, dass ja, die Feuerwehr da draußen nicht richtig löscht. Und deswegen ist es, glaube ich, schon eine moralische Verpflichtung, zumindest mal das Menschenmögliche erstmal zu tun. Ob das nun richtig ist oder nicht, wird die Geschichte am Ende entscheiden. Aber sage ich mal, einfach nur zusehen, glaube ich, ist gerade bei einer Notlage nicht das, was geboten ist.
Ganz genau. Ich meine, ich finde die Feststellung auch sehr wichtig, nicht so, wir beide, Volker und ich, sind ja auch in der, insbesondere auch irgendwie in der Klimawissenschaft aktiv, dass wir erstmal nicht dafür ausgebildet sind, quasi unsere wissenschaftlichen Ausbildung, Wissenschaftskommunikation in der Öffentlichkeit zu machen oder auch mit Politikern darüber zu reden. Und spezifisch zu dem Thema Umweltpolitik, Klimapolitik auch, habe ich mich dann öfter gefragt, nicht, also man sieht vielleicht schon in dem Feld noch mehr, dass die meisten Kollegen auch irgendwie einen Dialog mit anderen über die originäre Wissenschaft hinaus, also das Verfassen von Artikeln suchen. Aber man könnte vielleicht schon sagen, es sind immer noch zu wenige von allen, die eigentlich in der Wissenschaft in diesen Themen aktiv sind. Und vor dem Hintergrund habe ich mich schon länger gefragt, Volker, sollte man nicht eigentlich sagen, es braucht mehr WissenschaftlerInnen, die Politikberatung machen, also dann nicht unbedingt mit Spitzenpolitikern, aber schon im Kern mit politischen Akteuren reden, oder mehr solche, die Wissenschaftskommunikation machen, also die eben auf ganz unterschiedlichen Formaten zunächst mal in die Öffentlichkeit gehen, aber nicht zu den politischen Akteuren. Hast du dazu auch eine Haltung, eine Meinung?
Na, ich denke sowohl als auch. Also wenn man jetzt einfach auch die Zusammensetzung des Bundestags sich mal anschaut, ist es ja jetzt nicht so, dass, also A, von den Fachdisziplinen, es ist doch sehr einseitig, also da Jura und BWL überwiegt halt. Das heißt also, viele andere Disziplinen sind einfach gar nicht im Fokus. Das hilft auch einfach, dass ich denke, einfach ganz unbewusst. Also man hat ja eine gewisse Prägung, dass man einfach dann auch Entscheidungen trifft, die halt Naturwissenschaften oder sowas nicht ganz im Fokus haben, weil das einfach nicht im Kern der Ausbildung der Leute dort liegt. Also unabhängig von der Wissenschaft würde ich einfach auch empfehlen, dass auch mehr Menschen, sage ich mal, aus Gebieten, die nicht mit Jura und Betriebswirtschaft zusammenhängen, sich einfach mal auch mit den politischen Fragestellungen auseinandersetzen. Also je pluralistischer das Ganze ist, glaube ich, desto besser werden auch die Entscheidungen. Also das, denke ich mal, ist erstmal ganz wichtig. Natürlich auch die Kommunikation, denke ich mal, ist halt auch das Zweite. Also das heißt, wie gesagt, politisch engagieren. Ich schließe es für mich aus, weil man dann natürlich immer auch ja ein bisschen auch verbrannt ist, nicht? Man, also man hat ja immer das Problem, sobald ich mich für eine politische Partei engagiere, dann ist man nicht mehr sprechfähig mit anderen Parteien in der Regel, weil also immer das, was von der einen kommt, das ist halt immer böse, egal ob das inhaltlich berüchtigt ist oder nicht. Das ist halt das Wesen der Politik. Und deswegen schließe ich das für mich aus. Ich möchte gerne versuchen, mir ist es eigentlich egal, wer das Klima rettet. Also insofern möchte ich gerne mit allen Parteien sprechen können. Deswegen habe ich auch kein Parteibuch. Aber ich fände das trotzdem sehr gut, wenn also auch hier die Wissenschaft versucht in die Politik, also wenn Leute für sich den Weg finden und sagen, also ich möchte einfach auch mit dem Background entsprechend einsteigen. Also wir haben ja auch jetzt gerade einige Regierungen gesehen, also gerade in anderen Ländern, wo also auch Übergangsregierungen wissenschaftsbasiert waren, die ja zum Teil sehr gut gearbeitet haben. Also deswegen denke ich, also Wissenschaft in der Politik, kann ich mir vorstellen, dass das durchaus ausbaufähig ist. Und Lobbyismus oder Sprechfähigkeit, Lobbyismus irgendwie ist ja immer so ein bisschen eine Frage. Also da hat man auch ziemlich schnell den Ruf, wenn man mit jemandem spricht, man hat Lobbyismus. Ich würde mich auch als Lobbyist beschimpfen lassen. Also Lobbyist für den Erhalt der Lebensgrundlagen der Kinder ist doch in Ordnung. Also das ist ja immer die Frage, macht man das irgendwie, um für eine kleine Gruppe finanzielle Interessen zu gewährleisten, oder macht man es, um irgendwie eine Gesellschaft weiterzuentwickeln? Und ich denke, deswegen sind auch solche Gespräche enorm wichtig und sie prägen halt. Und man merkt auch, wir haben ja auch im Rahmen von Scientists for Future einige Gespräche mit der Politik gehabt, und man merkt halt schon, dass da doch nicht so großes Fachwissen da ist und dass dieses Fachwissen, was da ist, auch zum Teil einseitig durch gewisse Akteure geprägt sind. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, auch einfach hier reinzukrätschen und auch weiter aufzuklären.
Ich fand das gerade sehr spannend zu hören, dass du in deinem Engagement da so eine sehr, sehr klare Linie ziehst und sagst, nicht in die Politik, da wäre ich ja dann auch verbrannt. Und das so vor dem Hintergrund der Frage, wie man eigentlich den meisten Impact erzielen kann. Also es gäbe ja auch das Szenario, dass tatsächlich über das in die Politik gehen und sich dann vielleicht tatsächlich ein Parteibuch zulegen und sich dann innerhalb einer Partei zu engagieren, du möglicherweise einen sehr großen Impact erzielen könntest. Du schließt es aber trotzdem sehr kategorisch für dich aus. Würdest du das nochmal ein bisschen genauer für uns erläutern, wo diese ganz harte Linie herkommt?
Puh, spannende Frage. Also ich würde das jetzt nicht als Vorbild für alle sehen, nicht? Ich denke, jeder Mensch hat so seinen eigenen Weg. Also das heißt, ich fände das auch vollkommen okay und richtig, wenn da Menschen in die Politik einsteigen. Es gibt ja auch zum Beispiel KollegInnen aus der Klimabewegung, aus Scientists for Future, die jetzt zum Beispiel irgendwie in der Klimaliste dann in Stadtparlamente eingezogen sind oder so etwas. Also finde ich auch sehr gut. Also deswegen, das soll jetzt gar keine Kritik an irgendwelchen politischen Engagement sein. Aber für mich selber, wie gesagt, du hast es ja im Prinzip schon gesagt, also man ist in einer gewissen Weise dann halt verbrannt. Und das also merkt man dann auch wenn man mit Menschen redet, die da drin sind. Nicht? Also wenn jetzt ein Grüner was sagt, dann sagt die CDU automatisch das Gegenteil, ob das nun gut ist oder nicht. Und das ist natürlich, es ist eine andere Art der Diskussion und das muss man schauen. Ich versuche halt lieber irgendwie immer auf der Sachebene und ich finde es halt auch gut, den Grünen, also wenn ich jetzt bei den Grünen dabei bin, kann man natürlich versuchen, in parteiinternen Diskussionen da weiterzukommen. Aber es ist ja auch abzusehen, dass die Grünen nicht ausreichend Klimaschutz machen werden und dann braucht es ja auch irgendjemand, der ihnen dann Feuer unterm Hintern macht. Und ich finde auch sehr spannend, dass wir momentan eine neue Sache sehen. Es gab ja auch vom Bundesverfassungsgericht jetzt eine Klimaklage. Auch da war ich als Kläger dabei und das, denke ich mal, ist ein sehr, sehr klarer Weg. Auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts fand ich sehr, sehr interessant, auch von der Urteilsbegründung. Also da ist man auch sehr klar der Linie der Wissenschaft gefolgt. Man hat gesagt, es gibt einfach hier eine Klimakrise, es gibt die und die Konsequenzen. Und das Ganze sorgt dann im Ende, wenn man das zu Ende denkt, ohne es jetzt auszuprobieren, dass es einfach dann hier wirklich eine verfassungsfeindliche Entwicklung sein wird für die junge Generation. Und deswegen haben wir jetzt einfach auch durch die Gerichte entsprechend Druck. Und das ist durchaus auch eine Möglichkeit, wo die Wissenschaft auch mit ihrer Sachkenntnis auch Druck ausüben kann außerhalb von der Politik. Und insofern, ich glaube, das Problem ist so groß, dass wir wirklich alle brauchen und jeder sollte dort halt versuchen, aktiv zu werden, wo er für sich persönlich den größten Wirkungskreis sieht.
Genau, ich glaube, eher so in dem letzten Sinn hatte ich das auch gemeint oder wollte das nachfragen nicht. Also wenn man sich jetzt vorstellt, man ist vielleicht Forschender auch noch ohne Dauerstelle und in der knappen Zeit, wie vielleicht manche unserer Zuhörer, in denen man nicht Fachartikel schreibt oder Fachartikel begutachtet und keine Vorlesung hält und auch keine Studierenden betreut, sich zu überlegen, wo kann ich denn jetzt mit meiner wissenschaftlichen Autorität, die es ja schon gibt, irgendwie, wo ist jetzt irgendwie der Ertrag am höchsten nicht? Und das war so der Hintergrund, warum ich gerne nochmal versuche zu verstehen, nicht gehe ich dann besser zur Lokalzeitung oder besser doch zu meinem lokalen Abgeordneten mit meiner wissenschaftlichen Autorität. Nicht, dass ich selber Politiker würde, nicht, aber das sind ja doch zwei unterschiedliche Wege, wie ich versuchen kann, mit wissenschaftlicher Autorität irgendwie was zu bewegen. Entweder über die Medien oder direkt eben im Gespräch mit Politikern. Da fand ich den Punkt gerade mit der Klage vor dem Verfassungsgericht auch nochmal sehr interessant, weil das vielleicht noch ein dritter Weg sein könnte. Aber mich bewegt schon in meiner knappen Zeit eben auch diese Frage, wo wäre vielleicht meine Wirkung denn größer, wenn ich jetzt mehr mit Medien reden sollte oder mehr mit politischen Akteuren? Das war das, glaube ich, wo ich nochmal nachfragen wollte.
Naja, das ist wirklich eine sehr, sehr spannende Frage. Ich meine, wir sind halt ja in einem demokratischen Prozess hier. Es ist ja auch gut so, dass wir in der Demokratie sind. Sag ich mal, in China würde ich sagen, du musst in die Partei eintreten und gut ist es. Da, sag ich mal, ist das System halt nicht schön. Da sind vielleicht Entscheidungen dann, aber wenn man in der Partei ganz oben ist, vielleicht auch leichter herbeizuführen. Hier in Deutschland muss man ja auch Mehrheiten organisieren. Das heißt, es reicht ja jetzt nicht nur, wenn ich jetzt in eine Partei und was weiß ich, wir schaffen es dann, dass die Grünen eine absolute Mehrheit hat. Das heißt ja immer noch nicht, dass die dann entsprechend die Ziele umsetzen, weil die ja dann auch mit der Wiederwahl oder sonst irgendwo gefangen sind in irgendwelchen gefühlten Zusammenhängen. Und deswegen ist es halt auch wichtig, einfach aufzuklären. Also was weiß ich, ich bin auch schon mal zu Veranstaltungen gegangen, wo ein Windpark geplant war und wo dann WindkraftgegnerInnen und Windkraftgegner miteinander diskutiert haben und habe versucht, da irgendwie die Sachkenntnis mit reinzubringen, was ja auch ganz gut ist, dass man also versucht, solche Entscheidungsprozesse irgendwie einfach zu versachlichen. Da ist ja immer viel Emotion dabei und natürlich wird es immer danach, also man holt sich da auch als Wissenschaftler ziemlich schnell eine blutige Nase bis hin dazu, dass irgendwie unser Präsident und irgendwie, was weiß ich, der Dekan alle dann böse Briefe von den Windkraftgegnern gekriegt haben, was irgendwie dann den Wissenschaftler einhält, sich für oder über Windenergie sachlich aufzuklären, nicht? Aber damit muss man dann im Endeffekt auch leben. Aber ich glaube, das sind auch Punkte, wo es wichtig ist. Also deswegen kann man gar keine Patentlösung machen. Und jeder Mensch hat ja Stärken und Schwächen. Und deswegen muss man einfach sich, ist es meine Stärke, mit Menschen zu sprechen? Ist es meine Stärke, gute Artikel zu schreiben? Ist es meine Stärke, ein tolles YouTube-Video zu machen? Also deswegen, glaube ich, muss man einfach dort versuchen, aktiv zu werden, wo man seine eigenen persönlichen Stärken hat. Und deswegen gibt es da wahrscheinlich nicht eine Pauschallösung.
Das schöne Beispiel der Briefe der Windkraftgegner an den Dekan und den Unipräsidenten bringt uns jetzt so ein bisschen zum nächsten Thema, nämlich den Rückhalt in der eigenen wissenschaftlichen Community oder auch die Reaktion der wissenschaftlichen Community auf das Engagement. Jetzt mal ganz konkret zu den Briefen der Windkraftgegner. Wie reagiert denn dein Unipräsident oder dein Dekan in solchen Situationen? Hast du da das Gefühl, du bekommst den Rückhalt für dein Engagement, dass du denkst, dass dir die wissenschaftliche Community geben sollte?
Also ich habe hier an meiner Hochschule ein total tolles Umfeld, das muss man ganz klar sagen. Also deswegen gehe ich da auch nicht mehr weg. Also es ist wirklich sehr schön. Das heißt, also ich habe da doch, es gibt auch ein paar vereinzelte Kollegen. Also da hatte ich auch schon mal so Disput, die einfach sagen, ja, diese Klimahysterie oder so. Aber man merkt dann in den Auseinandersetzungen, dass die ganz klar in der Minderheit sind. Und ja, was soll denn passieren? Man ist Beamter auf Lebenszeit irgendwo in meiner Stellung. Und was sagt dann der Unipräsident? Naja, der Herr Quaschning kann ja machen, irgendwie das Grundgesetz schützt ihm halt irgendwie. Das ist ja die Freiheit der Wissenschaft. Also insofern, da habe ich auch ganz klare Rückendeckung in dem Moment gehabt. Andererseits hätte ich das Gleiche auch gemacht, wenn ich ein bisschen eine Hochschulleitung gehabt hätte, die, sage ich mal, ein bisschen kritischer gegenüberstehen kann, weil das ist ja eigentlich das Schöne. Also das heißt, uns in der Wissenschaft, die Wissenschaft ist entsprechend so frei, auch durch das Grundgesetz geschützt, dass man und auch die freie Rede ist geschützt, sodass man sich ja hier auch ganz klar nach außen wagen kann. Also so diese Selbstkastreiung, dass man irgendwie sagt, ich mache das nicht, weil meine Karriere damit gefährdet ist oder sowas, das kann ich überhaupt nicht sehen. Also ich meine, muss man sehen, ich bin wie gesagt seit 30 Jahren dabei. Klar, in den 90er Jahren wurde man belächelt, wenn man was von 100% erneuerbaren Energien gesagt hat und ist nicht ernst genommen. Und sicherlich habe ich auch an einzelnen Hochschulen nicht den Ruf bekommen, wo die Mehrheit irgendwie sehr konservativ war, aber dann ist das halt so. Also die Situation ist ja auch im Hochschulbereich so, das muss man ja fairerweise sagen. Ich meine, Hochschullehrerjobs sind gut, sind ausreichend dotiert, dass man gut von leben kann, aber im Vergleich zur freien Wirtschaft jetzt auch keine spitzenbezahlten Jobs. Und deswegen ist es auch so, dass man normalerweise, wenn man eine Wissenschaftskarriere einschlägt und einigermaßen gut auch ist, man muss natürlich gewisse Qualifikationen haben oder auch Qualitäten, wenn man die dann an den Tag legt, dann glaube ich auch, dass man die Karriere einschlagen kann, unabhängig davon, ob man jetzt irgendwie versucht, eine Mehrheitsmeinung oder eine Minderheitsmeinung zu vertreten.
Wir würden jetzt gerne trotzdem noch mal ein bisschen weiter beleuchten, wie eigentlich die wissenschaftliche Gemeinschaft auf Engagement reagiert. Vielleicht erst noch mal auch so ein bisschen auf einer Metaebene, die jetzt gar nicht so sehr konkret in deinem Fachgebiet ist, aber würdest du das so wahrnehmen, dass es innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft eine Grenze gibt zwischen was als legitimes Engagement angesehen wird und was Engagement gesehen wird, was eher als kritisch gesehen wird? Also beispielsweise, wenn es eben in diesen Grenzbereich zum Aktivismus geht, der ja, wie du schon gesagt hast, oft so ein bisschen als Schimpfwort verwendet wird, würdest du das im Allgemeinen so sehen, dass da in wissenschaftlichen Gemeinschaften irgendwo eine sehr klare Grenze gezogen wird?
Ja, es ist jetzt irgendwie keine formale Grenze oder sowas, eher so eine Selbstbeschränkung, würde ich das irgendwie mal sagen. Aber die Grenze hat sich ja ganz klar verschoben. Also wenn ich meine, ich bin ja wie gesagt so, wie ich bin, eigentlich schon seit 30 Jahren unterwegs und am Anfang habe ich schon gemerkt, wenn ich mal irgendwo auch einen Vortrag gehalten habe, wo ich dann auch mal sehr engagiert auch im Bereich Klimaschutz oder Entwicklung erneuerbarer Energien. Also man muss ja sagen, ich war ja auch bei den erneuerbaren Energien in den 90er Jahren, habe ich dann auch schon meine Habilitation Zahlen formuliert, wo also irgendwie Ausbaumengen drin standen, die heute irgendwie so von den Grünen noch nicht mal als Ach und Krach zur Disposition gestellt wurden. Und natürlich merkt man, dass, also ich glaube aber, das ist jetzt unabhängig vom Engagement, dass wenn man also jetzt irgendwo eine sehr große Weitsicht zutage legt, dass man dann auch erstmal so ein bisschen belächelt wird. Das ist eigentlich sehr häufig so. Das muss man gucken. Also die Wissenschaft guckt auch. Man guckt immer nach links und rechts. Und die Wissenschaft ist auch selber nicht in der Lage, sehr große Schritte nach vorne zu machen. Das muss man ganz klar sagen. Also das hängt ja auch an dem Prozess Review Journal Paper. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwas aufschreibe, was irgendwie zu weit forschen in die Zukunft ist und drei Leute, die irgendwie in der Vergangenheit behaftet sind, das lesen irgendwie, dann ist es auch sehr, sehr spannend irgendwie. Also wie geht das Ganze dann aus? Also das heißt, und deswegen hat man eigentlich auch in der Wissenschaft sehr häufig irgendwie so ein bisschen, sage ich mal, so eine Selbstbeschränkung, dass man also auch ganz klar sagt, also zu forsch und zu radikal in die Zukunft gucken darf es eigentlich nicht sein, weil wir wissen ja noch, also da kommt man ja auch in den Bereich der Unsicherheiten rein, nicht? Also je weiter, also ich hätte mich ja irren können und sagen, okay, also was weiß ich, vor 30 Jahren, jetzt kommt raus, die Kernfusion setzt sich durch und irgendwo Solarenergie ist alles Mist und die fangen nach 10 Jahren an zu brennen. Also insofern ist ja auch ein gewisses Risiko dabei. Also ich war mir damals schon relativ sicher, dass der Weg mit 100% Erneuerbaren und so das auch sein wird und habe das auch klar kommuniziert. Viele haben sich das aber nicht getraut. Aber ich glaube, das gehört zur Wissenschaft auch dazu, dass man also auch mal in den Weg geht und dann am Schluss aber auch vielleicht in der Lage sein muss, den Irrtum einzugestehen. Also das ist ja immer, und dass man also auch sagt, okay, wir gehen jetzt 2 Wege, und wenn jeder wüsste, wo wir lang gehen müssen, brauchen wir auch keine Wissenschaft. Also die Wissenschaft, die hat ja, zeigt verschiedene Wege auf und bewertet diese. Und wenn man halt jetzt einen sehr, sehr forschen Weg macht, der aber aus eigener Sicht richtig ist, dann ist es schon so, dass man da erstmal gegen größere Widerstände zu kämpfen hat. Und deswegen bin ich schon so ein bisschen gewohnt gewesen, dass man auch Köpfe einzieht. Und bei Scientists for Future zum Beispiel, das hat mich dann sehr, sehr positiv überrascht. Also wir hatten ja am Anfang so einen kleinen Kreis, der dann also auch versucht hat, die Scientists for Future und dann auch unsere Stellungnahme mit einer großen Anzahl von Unterstützerinnen und Unterstützern zu bringen. Und ja, da habe ich dann schon so ein bisschen den Kopf eingezogen und mal überlegt, na mal gucken, was dabei rauskommt, auch wenn man dann eine Pressekonferenz macht und irgendwie das nach außen trägt. Ich hatte so 50-50 erwartet, so die Hälfte hat Zustimmung und die andere Hälfte schimpft wieder so nach der alten bewährten Manier. Und ich war so positiv überrascht, dass es im Prinzip eigentlich keine ernstzunehmende Gegenwehr gab aus der Wissenschaft. Das heißt also, dass mittlerweile wirklich in der Wissenschaft zu über 90% die Frage, wie man die Klimakrise löst und dass sie ein großes Problem ist, eigentlich anerkannt ist. Und das hat sich in den letzten 20, 30 Jahren schon geändert. Und auch da musste ich mein Mindset so ein bisschen verändern. Also ich hatte immer so erwartet, naja, so 50-50, weil ich auch immer so mit den alten Herren früher aneinander geraten bin, die also irgendwie auch gesagt haben, ja, irgendwie das ist ja alles irgendwie Fantasie und Quatsch. Und das ist mittlerweile nicht mehr so und das ist eigentlich auch eine sehr schöne Entwicklung.
Ich würde gerne noch mal einen Bogen zurückschlagen zu der Antwort, die du vor ein paar Minuten gegeben hast, wo du ein bisschen darüber gesprochen hast, wie man so als Wissenschaftler so nach links und rechts schaut und der Review-Prozess so eine Weile braucht und alles so ein bisschen langsam geht. Und daher die Frage, die Art, wie das Wissenschaftssystem funktioniert, ist es eigentlich flexibel und schnell genug, um mit der Größe der Herausforderungen, vor denen wir stehen, noch umzugehen? Oder ist es vielleicht auch ein bis zu einem gewissen Grad überholtes System, das irgendwie mehr auf die Skala von Herausforderungen des 20. Jahrhunderts angepasst ist, aber irgendwie schneller und flexibler werden müsste, um tatsächlich adäquat auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts reagieren zu können?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Also aus meiner Sicht ist eigentlich das Wissenschaftssystem ein großer Tanker. Erstaunlicherweise fährt er aber in die richtige Richtung. Also das ist irgendwie das, was ich so ein bisschen mittlerweile beobachtet habe. Also scheint es dann doch nicht so schlecht zu sein. Aber die Strukturen vollkommen klar. Ich meine, wenn man jetzt eine Karriere einschlägt, also irgendwie wir haben prekäre Arbeitsverhältnisse für JungwissenschaftlerInnen, die immer über Zeitverträge sich entsprechend durchmogeln müssen und dann ja auch immer so die Frage haben, wie geht es bei mir weiter? Also immer auch diese Unsicherheit. Ich meine, das kenne ich ja auch aus meiner früheren Laufbahn. Also das ist irgendwie erstmal auch nicht sehr schön und hilft ja auch nicht, um Perspektiven aufzubauen. Und wenn man dann mal eine Professur hat, ja, ich sage auch, ich kann jetzt irgendwie in die Hochschule gehen und die Tageszeitung vorlesen. Also dann irgendwie hat man ja im Prinzip gar keine Ambitionen oder kein Druck mehr, irgendetwas groß zu verändern. Und da kommt es dann irgendwie nur noch auf das Engagement an. Und ich denke mal, ich bin jetzt schon relativ lange bei uns dabei, also das heißt, und ich habe schon festgestellt, dass durch die Verjüngung jetzt auch in der Wissenschaft, dass dort einfach auch irgendwo ein anderer Geist ein bisschen vielleicht auch eingezogen ist. Also das heißt, wir merken schon, dass also viele auch Kolleginnen und Kollegen auch im Professorenkreis sehr engagiert sind. Also das ist sehr, sehr erfreulich. Aber das System selber belohnt das auch nicht so wirklich. Also das muss man sagen. Also das heißt, ich kann auch auf den Golfplatz gehen und irgendwie meine Dienst nach Vorschrift machen und dann irgendwie theoretisch gibt mir auch das Hochschullehrersystem Möglichkeit, eine 20- oder 30-Stunden-Woche irgendwie zu fahren, wenn ich das optimiere und versuche als Schmarotzer da durchzukommen. Das heißt also, insofern ist das schon sehr, sehr interessant, das System. Es gibt, aber es wird eigentlich nicht ausgenutzt von sehr, sehr wenigen, bei uns zumindest mal. Und das finde ich eigentlich sehr spannend. Und auch alle versuchen schon durchaus pragmatisch in die richtige Richtung zu gehen. Und das finde ich eigentlich sehr spannend, weil das System, ja, ist vielleicht nicht so angelegt, aber vielleicht liegt das einfach auch dran, wer geht in die Wissenschaft, nicht? Also vielleicht ist das System an sich auch gut so, dass man also hier nicht mit Geld um sich schmeißt, ja, also dass halt, dass man da nicht 500.000 Euro als Gehalt bekommt, wenn man jetzt irgendwo eine Spitzenprofessur hat oder sowas, sondern dass man es halt meist, okay, es ist ein ordentliches Gehalt, es ist ein sicheres Gehalt, aber es ist irgendwo jetzt nicht so, dass man irgendwie Glücksritter anlockt, sondern es ist ja auch ein gewisser mühseliger Weg da zu sein und dass man schon irgendwo auch eine gewisse intrinsische Motivation braucht und auch um dahin zu kommen. Und wahrscheinlich ist das so ein bisschen die Selektion, die dann stattfindet. Und ansonsten glaube ich schon, dass von den Mechanismen, also wie das System insgesamt funktioniert, glaube ich, irgendwie ist es vielleicht nicht ganz perfekt, aber das, was bei hinten rauskommt, gefällt mir eigentlich ganz gut trotz allem.
Jetzt hattest du gerade schon mal kurz zwischendurch die Frage der Belohnung fürs Engagement angesprochen. Und im Laufe des Gesprächs klang auch immer wieder die Frage an, inwiefern man überhaupt ausgebildet ist für bestimmte Aufgaben, wie zum Beispiel die Wissenschaftskommunikation. Und dazu jetzt sozusagen nochmal zwei Fragen. Wir haben so dieses Karrieremodell, dass es eben auf die Professur oder die Stelle eines Hochschullehrers, einer Hochschullehrerin so zusteuert. Das ist erstmal eine Stelle, die über Forschung und Lehre definiert ist. Und dann gibt es so nebenher so Dinge, die man tun kann oder auch nicht, wie zum Beispiel Wissenschaftskommunikation, wissenschaftsbasierte Politikberatung oder eben andere solche Rollen. Und da gibt es kein System, was das sonderlich belohnt. Es ist aber auch eine ganz große Vielzahl an Aufgaben, wo gar nicht so klar ist, inwiefern einzelne Personen alle diese Aufgaben eigentlich mit einer hohen Qualität erfüllen können. Aber die Anforderungen gehen immer mehr dahin, dass man das als einzelne Person kann. Und andererseits fehlen aber tatsächlich Ausbildungen in Wissenschaftskommunikation oder in dieser Frage, wie redet man auch zum Beispiel speziell mit Politikern? Wie macht man eigentlich effiziente wissenschaftsbasierte Politikberatung? Jetzt vor diesem ganzen Hintergrund, siehst du eine Notwendigkeit, dass wir Studiengänge vielleicht ein bisschen überholen und solche Aspekte wie zum Beispiel eine Ausbildung in Kommunikation auch in naturwissenschaftlichen Studiengängen viel stärker verankern? Und zweitens, siehst du auch eine Notwendigkeit, die möglichen Karrierewege im Wissenschaftssystem ein bisschen auszudifferenzieren? Also, dass man zum Beispiel weniger Forschung und Lehre, aber dafür viel verstärkter Wissenschaftskommunikation macht, dass das eine Karriere ist, die man an einer Universität auch verfolgen kann? Wäre das deiner Meinung nach eine sinnvolle Art und Weise, mit diesen Anforderungen umzugehen?
Sehr, sehr spannend. Also bei mir ist es ja eher so Learning by Doing, nicht? Also dann hatten wir irgendwo so ein Projekt mal, wo gesagt wird, naja, hier gibt es mal kurz eine Hilfskraft, da kann man mal ein YouTube-Video ausprobieren. Dann habe ich gesagt, na gut, dann mache ich das halt mal und entweder wird es was oder es wird halt nichts. Aber es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie große Kurse hat, was gelernt hat und auch während meiner Ausbildung. Wobei es natürlich immer sehr, sehr schwierig, die Welt verändert sich ja sehr, sehr schnell weiter. Also wenn ich jetzt einfach mal gucke, wenn ich jetzt in meiner Ausbildungswelt, als ich jetzt promoviert habe oder sowas, Wissenschaftskommunikation gelernt hätte, naja, gut, dann hätte man gelernt, wie man besser einen Artikel schreibt für eine Fachzeitschrift, glaube ich. Ja, also das heißt, die sozialen Netzwerke, das YouTube und alles, was so passiert, was dazugekommen ist, das hat sich ja während der Zeit entwickelt und da muss man dann entsprechend auch reingehen. Jetzt mittlerweile gibt es ja auch Weiterbildungsangebote, aber wenn man halt versucht, vorne mit dabei zu sein, glaube ich, muss man da schon selber irgendwie danach schauen. Also schön ist es natürlich, wenn die Hochschulen oder auch die Wissenschaftseinrichtungen da Unterstützung geben. Das findet ja aber auch zum Teil statt und das muss man dann halt aber auch aufnehmen. Und natürlich muss man auch sagen, gerade wenn man jetzt auch zum Beispiel als Professor oder Professorin jung anfängt, ist natürlich auch der Stundenplan relativ voll. Man muss auch die Zeit dafür finden. Das heißt also, wenn man länger dabei ist, kann man natürlich sich mehr Freiräume irgendwie erarbeiten, weil einfach dann auch mehr Routine dabei ist, auch bei der Ausbildung. Also wenn man eine Vorlesung halt zum 15. Mal hält, dann ist der Vorbereitungsaufwand halt anders, als wenn man es zum ersten Mal macht. Und mit diesen Freiräumen kann man dann später halt irgendetwas anfangen. Aber das ist natürlich so ein bisschen das Problem. Also wenn man jetzt noch mehr in die Ausbildung reinsteckt, dann presst man den Menschen, die am Anfang, was weiß ich, eine Promotion machen oder irgendwie anfangen, im ersten Semester eine Vorlesung aufzubauen, die haben momentan ganz andere Sorgen. Das ist einfach so ein bisschen schwierig. Und wenn die Leute dann schon 10 Jahre da sind, Freiräume hätten, die haben sich aber dann schon irgendwie meistens ganz gut eingerichtet. Also ich weiß auch nicht, wie man das so perfekt hinbekommen sollte. Also das ist irgendwie sehr schwierig. In die Ausbildung rein finde ich es gut, aber wie gesagt, es verändert sich und man sagt ja auch ein lebenslanges Lernen. Also ich denke auch, dass die Kommunikationswege in 10 Jahren nochmal ganz andere sein werden als heute. Und deswegen, glaube ich, muss man da weiterhin aktiv sein. Und es ist vielleicht auch einfach spannend, wenn sich dann so Menschen zusammentun, die schon aktiv sind und man einfach von den anderen lernt. Ich glaube irgendwie, das ist so das Beste. Und das ist eigentlich auch sehr schön, was bei Scientists for Future zum Beispiel sehr gut klappt, dass wir dort einfach auch die Leute, die halt ihre wirklich ja, Fähigkeiten einbringen und dementsprechend versuchen, das dann halt da was weiterzubringen. Also das ist, glaube ich, auch irgendwo ein ganz guter Weg, der insgesamt funktionieren kann. Und ja, also schwierig. Ich meine, ich versuche es bei mir auch im Studiengang selber. Also Kommunikation mache ich nicht mit meinen Studierenden, aber versuchen auch so ein bisschen, wir haben ja einen reinen ingenieurswissenschaftlichen Studiengang. Und die Frage ist auch, sage ich mal, so Systembewertung. Warum ist das so? Also so politische Fragen mal. Also warum werden so wenig Solaranlagen gebaut? Nicht? Das ist eine Frage. Ich kann jetzt nur die nackten Zahlen auf den Tisch legen und sagen, okay, seit 2010 ist es halt viel, viel weniger geworden. Aber dann erläutere ich mit den Studierenden und diskutiere auch sehr groß die Frage, warum und was man besser machen kann, damit die einfach auch ein Verständnis für die Welt entwickeln. Und ich glaube, das ist erstmal das, was ich irgendwie zurückbringen kann. Jetzt, wie man ein YouTube-Video dreht, genau, das glaube ich, ist jetzt nicht das, was ich den Studierenden beibringen kann, aber dass solche Kurse, sage ich mal, als Ergänzungsfächer angebracht werden, warum nicht? Also fände ich eigentlich eine schöne Sache.
Die Frage, was man Studierenden nahebringt in der Vorlesung, finde ich auch eine spannende Frage. Und zwar auch da wieder diese Frage nach den Grenzen. Also es gibt einerseits die Art und Weise, Vorlesungen zu halten, wo man sich sozusagen rein auf den Stoff bezieht, den man dann sozusagen nicht in der Welt einordnet, wie du es gerade erklärt hast. Dann gibt es eben die Möglichkeit, den Stoff einzuordnen und zu sagen, hier ist sozusagen die naturwissenschaftliche Basis, aber was passiert da gerade gesellschaftlich? Und dann gibt es natürlich auch irgendwie wieder diese dritte Stufe, wo man tatsächlich zum Beispiel seine Studierenden irgendwie dazu aufruft, sich doch an Klimastreiks zu beteiligen. Würdest du da irgendwo eine Grenze sehen zwischen dem, was man legitimerweise tun sollte als Lehrender oder Lehrende und etwas, was man lieber unterlassen sollte?
Puh. Naja, also ich meine, gut, ich meine, ich bin Beamter, also sämtliche Aufrufe zu irgendwelchen, was weiß ich, Straftaten oder sonst irgendwie sind natürlich tabu. Also das muss man ganz klar sagen. Also das muss ich immer irgendwie auf der Verfassung entsprechend abgehen. Aber man kann ja informieren, das ist ja im Prinzip die Sache. Also dass man irgendwie sagt, es gibt dann halt irgendwelche Streiks und sonst irgendwie. Also ich würde jetzt irgendwie als Hochschullehrer nicht aufrufen, aber ich kann ja ganz klar erzählen, was schiefläuft und dass da dazu eine Veranstaltung stattfindet. Und irgendwie dann müssen natürlich die Studierenden ihre eigenen Schlüsse ziehen. Also insofern denke ich mal, gibt es da durchaus auch Wege. Da muss man natürlich gucken, auch die Protestbewegung entwickelt sich weiter. Wir haben jetzt ja Extinction Rebellion, auch Fridays for Futures, die überlegen jetzt, weil die auch ziemlich frustriert sind, weil sich nichts bewegt, ob es da auch irgendwie radikalere Wege einschlagen. Muss man natürlich schauen. Also auch für die Gesellschaft ist sowas immer sehr, sehr kritisch. Also sowas kann natürlich positiv sein, sowas kann aber natürlich auch kippen, dass dann einfach die Zustimmung wieder verloren geht dafür. Und da muss man auch das beobachten und entsprechend seinen Weg suchen. Aber ich glaube, wenn man die Menschen zu selbstständig, also ich meine, der Klimaschutz ist ja sowas von logisch und die Lösungen sind ja auch irgendwie sowas von logisch. Wenn ich die Menschen zu selbstständigen Menschen weiter versuche zu formen und ihnen was beizubringen, dass die in der Lage sind, die Sachen selbstständig zu beurteilen und dann kommen die auf alle Fälle zu dem Schluss, dass sie aktiv werden müssen. Und wenn ich auf Demonstrationen gehe, was ich ja auch darf als das ist ja das Schöne, dass man auch hier in Deutschland als Staatsdiener demonstrieren darf, ohne Angst haben zu müssen, dass die Karriere darunter leidet. Also tue ich das und ich treffe dann natürlich auch sehr viele Studierende wieder und obwohl ich ihnen nicht gesagt habe, dass sie hinkommen sollen, weil sie einfach für sich den Schluss gezogen haben, dass das gut ist, weil sie von mir die Hintergrundinformationen dazu gefunden haben und das, glaube ich, ist das Beste. Also es ist ja nicht so, dass ich fordere sie auf, dann machen sie es ja nicht, weil sie aus eigenem Entschluss machen, sondern weil ihnen jemand gesagt hat, tu das. Und wir wollen ja Menschen, die selbstständig denken. Und das ist ja das Wesen auch dann der Wissenschaft und auch der Hochschulausbildung, dass wir selbstständig denkende Menschen haben wollen am Ende. Und wenn die in ihrem selbstständigen Denken zu dem Schluss kommen, wir müssen dringend was gegen die Klimakrise tun, dann haben wir das Wichtigste erreicht, was wir erreichen können.
Ja, vielen Dank. Das ist sicherlich eine sehr positive Art, darüber nachzudenken. Nicht, dass das auch jeder aus seinem eigenen Erkenntnisfortschritt dort hingehen wird. Wir nähern uns fast schon ein bisschen dem Ende der Folge dieses Podcasts, wollten aber dennoch nochmal jedenfalls recht kurz auf eben dieses Thema, gibt es dabei auch Gefahren, sich so als Wissenschaftler oder Wissenschaftler in Ausbildung in der Öffentlichkeit zu betätigen, eingehen. Nicht, das ist ja vielleicht auch interessant für unsere Zuhörenden, die selber überlegen, in solche Formaten sich weiterzuentwickeln und dich an dieser Stelle dann nochmal fragen, wenn du deine Erfolge und Misserfolge, vielleicht auch beides, reflektierst darüber, was du geschafft hast in Wissenschaftskommunikation, wo siehst du vielleicht außer der Botschaft, man muss es einfach ausprobieren und sehen, wie man damit klarkommt, mögliche Gefährdungen, was man vielleicht besser nicht tun kann oder was man tun sollte?
Okay, muss man mal gucken, so Misserfolge, Erfolge. Also ich würde, sage ich mal, die Kommunikation dann als Erfolg zeichnen, wenn Deutschland auf dem Weg zum Einhalten des Pariser Klimaschutzabkommens ist. Bis dahin würde ich immer sagen, war ich nicht erfolgreich genug, solange wir das nicht haben. Also insofern, die Frage ist dann erstmal sehr schnell beantwortet. Aber du hattest ja auch die Gefahren entsprechend angesprochen. Also auch ganz klar, der Kommunikationsstil verändert sich natürlich sehr, sehr stark. Also wenn ich in der Hochschule bin, das ist ja eine relativ geschützte Welt. Also ich kann mit meinen Studierenden diskutieren und wenn wir da, also auch da schreibe ich keine Meinung vor, aber ich glaube, in der Hochschulwelt werden wir viel, viel weiter, wenn wir also hier entsprechend solche Räume insgesamt haben. Das ist natürlich draußen, wenn ich jetzt mit Windkraftgegnerinnen und Gegnern diskutiere, plötzlich eine ganz andere Welt. Und es ist auch mal sehr spannend und das finde ich auch mal ganz interessant für mich, auch sich mal sowas auszusetzen, weil man natürlich irgendwo auch dann ein bisschen aus der Blase rauskommt. Wir haben ja sozusagen eine doppelte Blasenbildung. Erstmal diese akademische Blase, die ja auch erstmal Probleme auch irgendwie relativ rational versucht zu lösen. Und natürlich gibt es da auch Diskurse, aber irgendwo immer in der Regel meistens eher auf der sachlichen Ebene. Und dann gibt es natürlich auch noch die Blase der Klimabewegung, nicht? Die also, wenn man da unterwegs ist mit Menschen, die irgendwie auch, also auch bei unserem Studiengang, also ich habe keinen Menschen, der jetzt sagen würde, wir müssen weniger für den Klimaschutz tun. Also das heißt, man unterhält sich dann auf dem Flur in der Mensa halt irgendwie und alle sind der gleichen Meinung. Und dann ist es natürlich irgendwie auch sehr schwierig zu verstehen, warum das ganze System nicht so funktioniert. Und deswegen ist es immer ganz gut, sich auch mal zu erden, irgendwo mal hinzugehen, was weiß ich, mit Windkraftgegnerinnen oder ich war neulich im sehr, sehr konservativen Kreis, also wo ich auch jetzt verstehe, warum die FDP sich zum Beispiel mit dem Klimaschutz so schwer tut. Also auch einfach mal solche Meinungen einzufangen, ist erstmal sehr gut. Man holt sich da aber auch sehr schnell eine blutige Nase, muss man sagen. Und dann muss man sich auch ein sehr, sehr dickes Fell anziehen, nicht? Also natürlich, klar, gibt es dann die Protestbriefe, hatten wir vorhin schon angesprochen, ans Dekanat, an die Hochschulleitung. Natürlich fragt dann die Hochschulleitung bei mir nach, was ist denn da passiert? Irgendwie kannst du das mal erklären. Und dann muss ich natürlich irgendwie auch erstmal irgendwie aufschreiben, was irgendwie da vorgefallen ist. Das will die Hochschulleitung ja schon haben, damit sie entsprechend antworten kann. Das heißt, es kostet erstmal Aufwand und Mühe. Und sobald man in sozialen Netzwerken unterwegs ist, muss man sich halt noch dickeres Fell anziehen. Genau, also ich würde einfach mal vorschlagen, einfach mal die Kommentare bei Twitter oder so von Greta Thunberg oder von Luisa Neubauer durchlesen. Und also wenn man sich engagiert, wenn man weiblich ist, kriegt man wahrscheinlich Ähnliches ab. Beim Männlichen halten sich die Leute immer noch erstaunlicherweise ein bisschen mehr zurück. Also das ist auch interessant, aber ein bisschen abgeschwächter Form kriegt man sowas dann halt auch. Und damit muss man natürlich am Anfang erstmal lernen, umzugehen. Also es sind natürlich dann auch entweder nur sehr dumme Kommentare, da kann man natürlich sagen, okay, da kann ich jetzt auch nichts machen. Das muss der Mensch irgendwie anders lösen, aber es sind auch sehr, sehr viel hasserfüllte Kommentare. Und damit halt umzugehen, gerade wenn es dann auch beleidigend oder auch bedrohend wird, muss man schauen, bis hin dazu, dass auch es durchaus prominente Menschen gibt, die dann plötzlich anfangen, rumpöbeln zu müssen, was man auch so nicht erwartet hat. Und damit muss man, wie gesagt, umgehen und versuchen, auch seinen Weg zu finden, dass es einen auch nicht irgendwo dann runterzieht.
Also vielen Dank. Ich fand die Antwort nach den Gefahren hier sehr, sehr lehrreich. Ich möchte dazu noch eine kurze Nachfrage stellen, auch eher mit Bitte um kurze Antwort. Nicht, ich kann das definitiv unterschreiben, dass ich auch den größten Teil meiner Zeit in dieser, so hast du es formuliert, doppelten Blase lebe. Nicht zum einen der Universitätsblase, zum anderen auch der Blase von denen, die die Klimakrise doch in großen Zügen verstanden haben. Und eine Sache hast du schon gesagt, was man tun könnte, um zu verstehen, sagen, wie die eigentlich aussieht, nämlich die Kommentare unter Posts von Greta Thunberg oder anderen, die sehr in der Öffentlichkeit stehen, lesen. Hast du noch ein, zwei kurze andere Anregungen für vielleicht Zuhörende, die Lust haben, diese Blase irgendwie aufzubrechen, sich als sehen, wie das eigentlich ist, außerhalb von denen, die eben schon dieser Meinung sind?
Genau, also es gibt ja durchaus auch Parteien, sag ich mal, die dem Klimawandel, das mal so ein bisschen positiv auszumachen, irgendwie positiv gestimmt sind. Und da gibt es natürlich ja auch Veranstaltungen, die dort stattfinden oder auch, sag ich mal, aus wirtschaftsgetriebenen Interessen, dass man einfach mal auch entsprechend auf solche Veranstaltungen geht, sich die Argumente dort anhört, auch die Diskussionsweise und sich damit auseinandersetzt und vielleicht auch solchen Veranstaltungen auch mal als Kontrapunkt einbringt. Das ist ja auch eine Blasenbildung, die dort stattfindet, nicht? Also wir haben verschiedene Blasen. Das heißt also, ich war neulich auch so einer Veranstaltung, wo dann alle applaudieren, die erzählen, wie schrecklich das ist mit einer schnellen Klimaschutzsache und dass das ja für die Wirtschaft oder sowas ganz grausam wäre. Und das heißt, dann hat man auch eine Blase und man bestätigt sich selber. Und wenn man es gelingt, diese Blase auch aufzubrechen, ich glaube, dann kann man sich ein bisschen selber weiterbilden, auf der anderen Seite auch ein bisschen was bewegen. Aber es ist dann schon relativ anstrengend. Also es ist nicht auch eine Sache, die mir dann am Ende, dass ich also nicht gerne jede Woche da machen würde.
Wenn wir nochmal bleiben in der Blase der Wissenschaft, dann habe ich hier noch eine Frage, die damit zu tun hat, dass die Junge Akademie involviert ist in einem Projekt von ALEAS, All European Academies. Und zwar ist es eine Arbeitsgruppe zur Klimanachhaltigkeit der Wissenschaft. Also da geht es darum, wie klimanachhaltig sind eigentlich Universitäten, Forschungseinrichtungen und tatsächlich die Wissenschaft als Ganzes. Und da muss man ja vielleicht feststellen, dass wir das zurzeit noch nicht sind. Also es hat bis jetzt nicht jede Uni eine Solaranlage auf dem Dach. Und wir überlegen nicht bei jeder einzelnen Konferenz ab, ob das jetzt sinnvoll ist, die auf Hawaii stattfinden zu lassen oder nicht. Deshalb an dich die Frage, wie wichtig findest du das denn eigentlich, dass tatsächlich Wissenschaft selber auch in den eigenen Operationen vielleicht Schritte dahin macht, klimanachhaltiger zu sein?
Also extrem wichtig. Also das war für mich eine Sache auch, die mich in den Anfang der 90er Jahre getrieben hat. Also für mich eine ganz klare Frage, gehe ich in die Wissenschaft, ja oder nein? Weil also da war nämlich für mich die Frage, mache ich den Konferenztourismus mit oder ja oder nein? Und das muss man ganz klar sagen. Also das heißt, es gibt natürlich nationale Konferenzen, da komme ich dann noch mit dem Zug hin, aber es gibt halt internationale Konferenzen und das ist dann schon irgendwo ein CO2-Aufkommen einer mittleren afrikanischen Stadt, der dann da rausgeblasen wird, nur dass sich ein paar Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einfach mal zusammentun und austauschen. Und das habe ich eine Zeit lang mitgemacht. Mittlerweile habe ich für mich den Schritt gesagt, dass ich das nicht mehr verantworten kann. Das heißt also, ich nehme an internationalen Konferenzen nicht mehr teil, wenn ich fliegen muss. Also deswegen, das ist für mich also ein ganz klarer Schritt, weil der Aufwand-Nutzen-Verhältnis ist für mich dann irgendwann nicht mehr gerechtfertigt. Also deswegen glaube ich schon, dass man schauen muss, dass es anders geht. Jetzt hat uns Corona ja ein bisschen geholfen dabei, dass wir jetzt einfach auch andere Formate kennengelernt haben. Also ich würde mir schon wünschen, dass man also gerade so diese internationalen Konferenzen, die ja wirklich mit einem exorbitant hohen CO2-Ausstoß, wenn man jetzt mal da 2.000, 3.000 Teilnehmer hat, die alle, sage ich mal, einen Langstreckenflug hinter sich haben, also wenn man dann einfach mal da eine CO2-Bilanz wird, dann wird einem wirklich schlecht. Und da muss man wirklich drüber nachdenken, ob man da andere Wege geht.
Ja, danke für die klare Antwort. Ich würde jetzt zu unserer Abschlussfrage kommen und da würden wir gerne so ein bisschen einfach über Zukunftsperspektiven von dir hören, und zwar die Zukunft von Wissenschaft und wissenschaftsbasiertem Aktivismus. Ich bleibe jetzt mal mit Absicht bei dem Wort Aktivismus. Du hattest das so schön als positiven Kontrast zu dem Passivismus dargelegt am Anfang, deshalb jetzt also Aktivismus sozusagen positiv belegt. Was wünschst du dir für das zukünftige Verhältnis von Wissenschaft und wissenschaftsbasiertem Aktivismus, insbesondere beim Thema Klimaforschung?
Na, also ich finde, wir haben einen sehr, sehr guten Weg eingeschlagen. Also was ist uns nicht gelungen in der letzten Zeit? Es ist uns nicht gelungen, die Dramatik der Klimakrise zu kommunizieren. Und hier gibt es die neue Bewegung von Fridays for Future, die ja einiges hier jetzt auch in der Sache durcheinander gewürfelt hat. Und ich finde es auch relativ spannend. Also wir haben dort sehr, sehr tolle Menschen. Also ich kann mich da mit 14-Jährigen unterhalten und habe das Gefühl, dass ich mit einem Promovierten rede. Also wo ich einfach sage, wow, also wenn diese Generation größer wird, ist das erstmal sehr, sehr toll und erstmal auch sehr wichtig. Und das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die sehr, sehr schön ist. Zumal auch die Fridays for Future ja im Prinzip einfach auch versuchen, auch auf der Wissenschaft aufzubauen und also auch ein Teil der Wissenschaftskommunikation sind. Und vielleicht ist das ja so ein Weg, dass man auch so eine gewisse Arbeitsteilung hat, nicht? Also die Wissenschaft kann ja nur zum gewissen Teil. Wir sind ja auch, sag ich mal, auch von dem Lebensalter oder auch von den Prägungen natürlich auch irgendwo in der Gesellschaft eingespannt und erreichen auch gar nicht alle. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man diesen Weg weitergeht, dass man einfach sagt, also in gesellschaftsrelevanten Fragen geht man Allianzen ein, dass man einfach sagt, die Wissenschaft macht halt das, was sie kann, klärt halt entsprechend auf, versucht auch möglichst aufzubereiten, äußert sich auch mal ganz klar in der Wissenschaft, aber so das extrem aktivistische bis hin, also dass da was weiß ich mit dem Sit-in irgendwo mal, das machen dann vielleicht auch andere, und aber man unterstützt dann auch, indem man praktisch, also das ist vielleicht auch die Rolle, die ich dann immer sehe, dass man auch, wenn dann irgendwie ja sehr große Aktionen sind, die nicht von allen verstanden wird, dass man auch versucht, den Hintergrund zu erklären. Und ich glaube, dann hat man so eine Win-Win-Situation vielleicht. Also das heißt, junge, also wirklich AktivistInnen, die können andere Aktionen machen, die alle einfach jemand aus der Wissenschaft so wahrscheinlich nicht machen würde. Und auf der anderen Seite kann man ihnen dann aber auch die Legitimation im Prinzip dafür ein bisschen geben. Und das sind vielleicht Wege, die man noch weiter ausbauen muss. Ich sehe den Weg, der momentan in den letzten 2 Jahren eingeschritten wurde, im Vergleich zu allem, was die letzten 30 Jahre passiert ist, extrem erfolgreich. Wir sind lange noch nicht da, wo wir sein müssten im Bereich der Klimakrise. Aber das, was Fridays for Future erreicht hat, dafür hätten wir wahrscheinlich mit der Wissenschaft alleine 20 Jahre länger gebraucht. Und deswegen, glaube ich, sind solche Wege doch vielleicht für die Zukunft am vielversprechendsten.
Also ein schönes Beispiel dafür, wie gut auch Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Teilen der Gesellschaft funktionieren kann. Dann herzlichen Dank an dich für das Gespräch. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, danke. Wir ziehen ja alle an einem Strang. Ihr seid ja auch mit dabei. Danke auch, dass ihr den Podcast gemacht habt. Das ist ja auch ein weiterer Baustein dazu.